Nachahmen ist gut, aber irgendwann muss auch der Punkt kommen, wo ein Künstler sich weiterentwickeln kann. Und ich finde, das haben die Präraphaeliten gemacht, indem sie sich auf eine naturbezogenere Kunst zurückbesonnen haben. Und deswegen finde ich es auch keinen Rückschritt. Ich finde es sehr fortschrittlich und ich finde, das ist eine Weiterentwicklung in der englischen Kunst. Und sie haben der englischen Kunst damit auch einen großen Gefallen getan.
In dieser Folge von Geschichte Europas springen wir mitten ins 19. Jahrhundert und treffen die Präraphaeliten, eine Gruppe englischer Künstler, die mit den perfektionistischen Landschaftsgemälden und anderen Bildern ihrer Zeit unzufrieden waren und wieder mehr Natürliches in die Kunst einbringen wollten. Dabei besannen sie sich auf die Zeit vor den großen Renaissance-Künstler Raphael zurück und experimentierten mit verschiedenen Darstellungsformen von Mensch und Natur. Diese Folge ist etwas Besonderes für mich. Sie entstand als erstes meiner Interviews nicht als Ferngespräch, sondern mit der tatsächlichen Anwesenheit der Expertin, die Kunsthistorikerin und Illustratorin Esther Klatt, die uns die Pre-Raphaelite Brotherhood näherbringen wird, ist nämlich eine gute Freundin von mir und hat mich hier in Studio 2 besucht, um mit mir diese Folge in Präsenz aufzunehmen. Und noch etwas ist hier besonders. Ich habe an den entsprechenden Stellen im Interview einen Soundeffekt eingebaut, der klingt wie folgt und soll euch signalisieren, dass ihr das entsprechende Bild am besten beim Zuhören anschaut. Die Bilder sind natürlich in der entsprechenden Reihenfolge in den Shownotes verlinkt und apropos Shownotes, dort findet ihr Wege, mir Kommentare und Feedback zuzusenden oder den Podcast mit einer Spende zu unterstützen. Ich begrüße David als neuen Grundlagenforscher auf Steady und danke Norbert für seine Zusendung auf PayPal. Esther ist hier zum ersten Mal im Podcast zu Gast und stellt sich und ihren Weg zu den Präraphaeliten zu Beginn des Gesprächs vor. Und ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören.
Also mein Name ist Esther Klatt. Ich habe vor langer Zeit mal Kunstgeschichte und Japanologie studiert und habe auch in Kunstgeschichte damals meinen Abschluss gemacht. Und tatsächlich waren die Präraphaeliten bzw. Kunst des 19. Jahrhunderts mit den realistischen Darstellungen, das Figürliche, war für mich immer schon spannend, auch für mich selber als Illustratorin, als die ich auch tätig bin, weil ich den Umgang mit Farbe und Form so 19. Jahrhundert und auch bei den alten Meistern in Italien, ich fand das immer super. Man sieht das Handwerk da drin und das fand ich dann auch im Nachhinein bei den Präraphaeliten so spannend, obwohl ich mich da ja auch noch thematisch ein bisschen anders, also mit Gender und sowas beschäftigt habe. Und das ist nicht nur rein künstlerisch, aber tatsächlich optisch auch. Und wenn man es ganz runterbrechen will, muss ich immer sagen, ich gucke mir diese Bilder einfach wahnsinnig gerne an und beneide die Leute um ihr handwerkliches Talent und den Umgang mit Farben. Also das ist sowas, wo ich selber als Illustratorin und Künstlerin sagen würde, das möchte ich auch können. Und deswegen sind die Präraphaeliten für mich immer schon spannend. Und in meiner Arbeit damals, in meiner Magisterarbeit, habe ich mich aber auch mit Simeon Solomon beschäftigt. Komme ich später auch nochmal drauf, denke ich. Das hat aber auch schon wieder was mit Genderdiskurs, Sexualität zu tun. Also das Thema ist nicht nur Kunst, sondern es ist so weit gefasst. Aber das ist eben auch Kunstgeschichte. Das gehört dazu.
Und dann fangen wir vorne damit an, dass wir erstmal schauen, wer ist denn Mitglied dieser Gruppe? Wer waren denn die Präraphaeliten?
Man muss sagen, dass es verschiedene Phasen, sage ich mal, gab. Also die erste Phase der Präraphaeliten, da gibt es gibt immer mehrere, die auch noch so dazugehören. Aber man spricht bei den Präraphaeliten, man hat immer drei oder mehrere Leute, die so als Trägerfiguren gelten. Also bei der ersten Phase, was ich mal so als Gründungsphase auch bezeichne, das waren Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt und John Everett Millais, die alle drei in der Royal Academy auch waren oder zumindest mit der Royal Academy zu tun hatten. Und zu der Gruppe der Präraffaeliten gehörten damals auch schon noch andere, die nicht künstlerisch tätig waren, sondern eher auch als Chronisten quasi. Also der Bruder von Rossetti, der war auch dabei in der ersten Gruppe. Und das Ganze hat sich so, ja, ich sag mal, im Dunstkreis der Royal Academy, das ist so eine Frage, die man sich stellen könnte, hätte es die Präraffaeliten gegeben, wenn es die Royal Academy nicht gegeben hätte. 1763 wurde die Academy gegründet und war so wegweisend für die Kunstlandschaft in England damals. Also England hatte eine sehr lebendige Kunstlandschaft. Es war auch super viel los. Und England hatte auch eine große Abnehmerschaft. Und so wurden auch die Künste gefördert. Diese Ausbildung an der Royal Academy war etwas, was grundlegend dafür war, dass die Präraffaeliten gesagt haben, das möchten wir nicht so machen, wir würden es gerne anders machen. Man muss sich vorstellen, es gab die Ausstellungen in der Royal Academy, wo die Künstler, die in der Royal Academy waren, ihre Werke zeigen konnten. Das war eine jährliche Ausstellung. Und es konnten auch Künstler, die nicht in der Royal Academy waren, ihre Werke zeigen. Und da kam dann in der Ausstellung das erste Mal dieses Kürzel, dieses PRB, zusätzlich zu RA. RA war Royal Academist. So haben die Künstler das damals alle unterzeichnet. Und dann tauchte halt dieses Kürzel PRB auf. Und das war so ein, also man redet ja immer von Gründungsmythen. Das gehörte somit dazu, weil das Ganze so ein bisschen mystisch war. Und das hieß also Pre-Raphaelite Brotherhood. Man sprach von einer Bruderschaft. Und dahinter standen halt junge Künstler, die sich von dem Ist der Royal Academy und der Art zu arbeiten in der Royal Academy und zu lehren und zu lernen abgewandt haben, indem sie den Stil geändert haben. Sie haben ihn anders ausgelebt. Sie haben die Methodik geändert, wie sie gearbeitet haben. Und das eben alles im Pre-Raphaelite-Stil, also in einer Form der Kunst vor Raphael. Und damit bewegen wir uns ja künstlerisch, ich sag immer, im Mittelalter. Aber es war halt keine, ja, naive Kunst. Also wenn wir sagen, das Mittelalter gleich naiv und dunkel, künstlerisch stimmt das halt gerade auch für Italien überhaupt gar nicht. Und das waren die Präraffaeliten. Es war eine Gruppe von, ich glaube, heute würde man sagen, Rebellen, die sich gegründet haben, um ihre Ansichten von Kunst durchzusetzen. Und da gab es die erste Gruppe und die zweite Gruppe, die ist dann ein bisschen später. Aber da können wir vielleicht später auch nochmal ein bisschen drauf kommen. Wichtig ist erstmal zu sagen, Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt und John Everett Millais waren so die ersten drei großen, in Anführungsstrichen, großen präraphaelitischen Künstler. Und Dante Gabriel Rossetti speziell ist halt immer so jemand, der auch heute noch mit den Pre-Raphaelites in Verbindung gebracht wird.
Das heißt, es ist ja einerseits eine ganz klassische Erzählung. Wir haben ein paar junge Künstler, die das, was sie sehen, anders machen wollen. Und die hießen, das ist ja fast schon so eine Geschichte wie sowas wie die Beatles oder die Rolling Stones. Das ist ja im Endeffekt, ja, ist es das Gleiche. Das Spannende bei der PRB ist es ja, sie sagen ja nicht, wir wollen das Ganze nach vorne bringen, wir wollen das komplett anders machen, wir wollen das modernisieren, sondern sie sagen, wir wollen zu einem Kunststil zurück, der ja seit 300 Jahren anders ist. Und dann ist erstmal die Frage, was hat sich denn so an Raphael gestört, dass sie sagen, was der in die Kunst reingebracht hat, was wir jetzt praktiziert haben, das wollen wir jetzt nicht mehr haben.
Zurück weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass die auch die Kunst dadurch weiterentwickelt haben, indem sie sich aber auf ganz andere Dinge wieder zurückbesonnen haben. Also ich würde es zurückbesinnen nennen und nicht ausschließen, weil da müssen wir so ein bisschen drauf gucken, was war denn, ich habe ja gerade gesagt, die haben sich gegen das Lehren und Gelehrte der Royal Academy gestellt. Und dann müsste man so ein bisschen gucken, was war denn die Royal Academy, wofür stand die denn? Und die Royal Academy war eine Institution, die unter königlicher Vorherrschaft gegründet wurde zur Ausbildung englischer Künstler. Das Problem, was auch die Präraffaeliten angemäkelt haben oder bemerkt haben, war, dass seit 1768, als diese Akademie gegründet wurde, gab es einen festen Lehrplan natürlich, nach dem gelehrt wurde. Und das war eben das Lernen durch Nachahmen der großen Meister. Und diese großen Meister waren zum Beispiel die italienischen Künstler wie Raphael. Und da sind wir ja bei der Renaissance. Und ne, gucken wir uns Renaissance-Malerei an. Es ist sehr konstruiert, es ist geometrisch angeordnet, es ist, die Körper sind alle schön, was ja was ja gar nicht schlimm ist, aber dieses Lernen und Nachahmen, so war die Kritik von den Pre-Raphaelites auch, das hemmt irgendwann die künstlerische Entwicklung, weil man ja nur das macht, was man eigentlich schon kennt, ohne sich weiterzuentwickeln. Und man hat die Natur kopiert durchs Lernen, also durch Gucken, Nachahmen. Und man sollte aber besser werden als die Natur. Also man sollte so ideal sein, wie die Natur es niemals sein kann. Und dieses starre Sich-Halten an die Lehrpläne der Royal Academy hatte dazu geführt, und das würde ich auch so sehen, wenn man sich die englische Kunstlandschaft in der Zeit mal anguckt, so 18. Anfang 19. Jahrhundert. Es gibt sehr viele Landschaftsmalereien, es gibt Tierporträts und Porträts von Persönlichkeiten, und das ist das Programm der englischen Kunst. Es ist gute Kunst, keine Frage, aber es war so, ja, es wird durchaus von leblos gesprochen. Also es war keine Variation da drin, es war immer das Gleiche und es war immer in Anführungsstrichen nahezu perfekt und eben in der Hinsicht auch nicht natürlich. Und ne, da sind wir dann in der Zeit nach Raphael, die Renaissance. Das war so, sage ich mal, der Leitfaden, nachdem die englischen Künstler damals ausgebildet wurden. Und die Pre-Raphaelites haben das halt kritisiert, und deren Grundsatz der Prä-Raphaeliten war so dieses Truth to Nature. Das war auch etwas, was in den Richtlinien der PRB tatsächlich stand, die Truth to Nature, also lernen von der Natur, aber auch bei der Natur bleiben. Und das führte dazu, dass die Bilder schon von den Motiven her anders waren und dass aber auch die Arbeitsweise zum Beispiel anders wurde. Also die Nutzung der Farbe wurde anders und auch die Beobachtung der Natur. Also wenn wir uns zum Beispiel die Bilder angucken, es ist so detailreich, die Natur ist so detailreich dargestellt. Man kann genau erkennen, welche Pflanze ist hier. Und durch diese Detailverliebtheit der Präraphaeliten, sage ich mal, ist die Lesart der Bilder. Also man kann so viel Symbolismus in diesen Bildern finden, weil jede Pflanze auch irgendwann mit Symbolwert aufgefüllt wurde, werden kann. Und so kriegen die Bilder auch thematisch ganz, ganz spannenden Hintergrund, weil das Themenfeld wurde dann von den Präraphaeliten auch erweitert. Es waren nicht nur noch Tiere, Landschaften, Porträts. Landschaften waren immer noch ein Teil davon. Aber es war nicht mehr nur ein Landschaftsporträt, sondern die Landschaft wurde wichtig, um das Gesamtbild zu verstehen oder zu lesen und zu sehen. Und es ging dabei dann auch nämlich darum, die Gefühlswelt der Figuren darzustellen. Also Symbolkraft der Natur, um die Gefühlswelt der dargestellten Personen zu zeigen und sichtbar zu machen auf eine künstlerische Art und Weise. Und das haben die Präraphaeliten damit verknüpft, dass die Themen mystischer wurden. Also es waren sehr viele religiöse Themen. Es waren Sagen, die verarbeitet wurden. Die Artus-Sage zum Beispiel war ein sehr beliebtes Thema der Präraphaeliten. Oder halt eben auch bei Dante Gabriel Rossetti eben der christliche Hintergrund, ne, die Geschichte der Jungfrau Maria, die hat er dargestellt. Oder eben auch so Historienmalereien, große, schicksalhafte Momente, wo die Figuren Dramen erleben, wo Gefühle auch wirklich transportiert werden. Und das eben durch starke Farben, detailverliebte Ausarbeitungen der Hintergründe, und. Also alles, was eigentlich die Royal Academy auch gemacht hat, aber nicht in einer Form, wie die Präraphaeliten das gutheißen wollten. Wenn man das runterbrechen möchte auf vielleicht zwei Sätze: Die Präraphaeliten kannten die Royal Academy, kannten das Kunstprogramm der Royal Academy, kannten die Ausbildungsweise der Royal Academy und lehnten diese ab, weil, also ich denke, dass die der Meinung waren, ein Künstler muss nicht perfekter sein als die Natur, weil die Natur auch Künstlerin ist. So sehe ich auch so ein bisschen die Haltung der Pre-Raphaelite Brotherhood und die Kritik, die ich zu Recht finde, weil Nachahmen ist gut, aber irgendwann muss auch der Punkt kommen, wo ein Künstler sich weiterentwickeln kann. Und ich finde, das haben die Prä-Raphaeliten gemacht, indem sie sich auf eine naturbezogenere Kunst zurückbesonnen haben. Und deswegen finde ich es auch keinen Rückschritt. Ich finde es sehr fortschrittlich und ich finde, das ist eine Weiterentwicklung in der englischen Kunst. Und sie haben der englischen Kunst damit auch einen großen Gefallen getan.
Es gab ja generell auch zum 20. Jahrhundert hin diese Bewegung dahin, realistischere Kunst zu machen. Auch in ganz Europa waren die PRB da einfach ein Teil oder Vorreiter dieser europaweiten Bewegung, mehr Realismus aufs Bild zu bringen.
Würde ich schon sagen, ja. Vorreiter, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da müsste man sich nochmal wirklich angucken, wie die Zeitstrahlen künstlerisch auch so in Frankreich und Italien sind. Aber ich denke, dass die Präraphaeliten auf jeden Fall mit in diese Bewegung gezählt werden können und auch eine Gruppierung waren, die diese Bewegung weit vorangetragen haben, würde ich so vermuten, ja, und unterschreiben.
So eine Veränderung existiert ja nicht im Vakuum. Wir haben ja um die Mitte des 19. Jahrhunderts große Umbrüche in England und in Europa. Wir haben das Politische mit den Revolutionen und wir haben gerade in England die Industrialisierung, die diese Natur, die sie darstellen wollen, ja auch irgendwo angreift und zerstört. War die Kunst auch ein bisschen eine Reaktion oder diese Veränderung in der Kunst eine Reaktion auf die politischen, sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Veränderungen?
Ich denke schon, vielleicht nicht alle Teile gleich. Ich denke tatsächlich, dass gerade was die sozialpolitischen und die Gender-Diskursfragen anbelangt. Da ist die Kunst der Präraphaeliten gerade auch in der späteren Zeit. Also ich habe ja gerade schon mal erwähnt, es gab quasi eine erste und eine zweite Phase der Präraphaeliten. Man muss ja mal überlegen, es war ja politisch und gesellschaftlich hat sich da ja auch einiges geändert. Wir reden hier von, oder ich meine die Bewegung der Suffragetten, die Frauenrechtsbewegungen. Wir kommen ja aus einer Zeit, wo in England nicht nur auch Frauenrechte ja eigentlich nicht existent waren. Wir reden hier davon, dass eine Frau, was war die Aufgabe einer Frau? Sie war Mutter, Schwester, Hausfrau. Also, ne? Und da hat sich durch die ganzen Umschwünge, es hat sich so viel verändert. Frauen sind für ihre Rechte eingetreten, haben dafür gekämpft. Und das wiederum hat ja auch in Literatur und Kunst zum Beispiel dazu geführt, dass Frauen Darstellungen eine ganz neue Lesart bekommen. Also da sind wir wieder bei Dante Gabriel Rossetti. Ich finde, seine Bilder von Frauen ist so ein neuer Typus Frau, der damals aufgekommen ist, der darauf basiert, dass in einer männlich geprägten Gesellschaft die Frau, ich sage jetzt mal nicht, die ist auf einmal aufgetreten oder war auf einmal da. Da waren sie immer. Aber die Frauen haben angefangen, sichtbar werden zu wollen und sich einbringen zu wollen und auch unabhängig sein zu wollen. Und in der Hinsicht die Rolle des Mannes in Frage gestellt haben, in Anführungsstrichen bedroht haben. Und da sind wir bei Dante Gabriel Rossettis Darstellungen von dieser femme fatale-Figur, also diese gefährliche Frau, die für den Mann eine Bedrohung darstellt. Und Dante Gabriel Rossetti malt diese Frau. Also ich glaube, dass die Kunst der Präraphaeliten, gerade was die gesellschaftshistorische Entwicklung angeht, eine Abbildung der Entwicklung sind. Weil man sehen kann, wie sich die Lesart eines weiblichen Körpers in der Kunst verändert oder dargestellt wird. Politisch sind die Präraphaeliten, weiß ich nicht, würde ich nicht unbedingt sagen, obwohl man ja auch, wenn man über König Artus redet, der ist ja auch Ehrenhaftigkeit etc. pp. Man könnte das auch auf die Politik ummünzen, aber ich finde, es geht hier eher um den Gender-Diskurs, um Frage der sozialen Gerechtigkeit, das Bild der Frau, das Bild des Mannes. Da würde ich die Präraffaeliten eher einordnen.
Die machen also andere Kunst, sie nehmen sich andere Themen, sie bringen moderne Frauenbilder in die Kunst mit ein. Wie wurden die denn dann in der Royal Academy und der Gesellschaft aufgenommen? Waren das so die paar armen Revoluzzer, die man halt versucht hat zu ignorieren? Oder gab es dann einen gesteigerten Backlash, dass man das typisch auf den Tisch haut und sagen, wir haben das schon immer so gemacht und so müsst ihr das jetzt auch weitermachen? Also wie viel Gegenwind haben die erfahren?
Also es gab natürlich auch negative Kritiken. Generell wurde die Kunst der Präraffaeliten positiv aufgenommen als was Neues. Aber es wurde ihnen natürlich auch genau das vorgeworfen, eben diese Truth to Nature. Also ne, in einer Kunstlandschaft, wo auch die Kunstkritiker natürlich dazu beitragen, diese Form von Kunst, wie sie in England war, zu fördern. Also dieses, was die Präraffaeliten als leblos in Anführungsstrichen kritisiert haben. Die Kunstkritiker zu der Zeit haben unter anderem eben auch negativ darauf reagiert, insofern, als dass sie eben gesagt haben, ja, das ist halt nicht, das ist nicht schön, was die da machen. Ne? Also es heißt durchaus auch in Kritik, dass sie sich quasi schlechte Modelle ausgesucht haben und die dann noch übertrieben haben, um schlechte Kunst oder hässliche Kunst zu kreieren. Also es war, ist auch meine Vermutung, es war vielen einfach zu natürlich. Also wenn man sich überlegt, es gibt ein Bild, Jesus in the House of His Parents. Da ist der junge Jesus in der Werkstatt seines Vaters mit seiner Mutter zusammen. Und es ist nicht das Bild, was man in einer idealen Darstellung sich vorstellt. Also man sieht, es wird gearbeitet. Josef hat Schwielen, also ne, der hat Handwerkerhände. Jesus ist vor dem Tisch, an dem Josef gerade arbeitet. Es ist ein kleiner Junge, rötliche Haare, eher schmächtig. Und das ist nicht das Bild des Jesus Christus, das die ideale Form beschreibt. Aber es wäre etwas, was man sich vorstellen kann, wie es in dem Betrieb damals, weil Josef war nun mal ein Tischler und Jesus ist auch als Tischler ausgebildet worden. Das ist Truth to Nature. So sehen Handwerkerhände aus oder so sieht ein kleiner Sohn eines Handwerkers aus. Das hat für mich auch gar nichts mit Gotteslästerung oder sowas zu tun. Das ist einfach, das ist das Umfeld, in dem Jesus damals aufgewachsen ist. Und das wurde von den Kritikern aber sehr, sehr, sehr schlecht aufgenommen, weil es einfach zu plausibel, zu echt. Und das war ein großer Kritikpunkt. Also Ausführung vielleicht schön, aber nicht ideal genug, um besser zu sein als die Natur. So würde ich das ausdrücken. Also sie waren zu natürlich und zu primitiv.
Du hast ja eben gesagt, die Frauen und Frauenkörper werden anders dargestellt. Jetzt aber auch ein Beispiel dafür, dass auch Männer und Männerkörper anders dargestellt wurden. Das heißt, dieses Thema Gender anders darstellen, das beschränkte sich jetzt nicht nur auf die Frauen.
Also dazu muss ich sagen, ich habe mich ja mit Simeon Solomon beschäftigt. Da wären wir dann in der zweiten Phase der Präraffaeliten. Und zu Simeon Solomon muss man sagen, er war ein Künstler jüdischer Herkunft und war homosexuell, ein Begriff, der damals eben noch nicht gebraucht wurde. Er lebte eine andere Sexualität und eine Sexualität, die in der Gesellschaft in der Zeit als krankhaft angesehen wurde und als schlecht angesehen wurde und verpönt wurde in der Öffentlichkeit. Ne? Also man muss das immer so sehen. Und Simeon Solomon hat, was ich sehr, sehr spannend finde, den männlichen Körper als Thema gewählt, gefunden, ich würde sagen gewählt. Einmal eben, weil seine sexuelle Orientierung eben auf Männer gerichtet war. Das ist auch belegt, also er wurde in einer öffentlichen Toilette damals festgenommen, was dann das Ende seiner Karriere bedeutete. Und ich hatte ja gerade von Dante Gabriel Rossetti gesprochen und seiner Darstellung der Femme Fatale. Und das war halt auch als Darstellung des Frauenkörpers. Frauen waren züchtig, die waren hochgeschlossen. Also wir haben alle schon mal Darstellungen der Frauen in der viktorianischen Zeit gesehen. Das ist alles sehr hochgeknöpft, alles ist bedeckt, das Haar ist hoch. Und dann kommt das Bild von Dante Gabriel Rossetti, Lady Lilith. Also das ist nur ein beispielhaftes Bild aus einer ganzen Reihe von Bildern, die er damals gemalt hat, von Frauen, die das Haar offen tragen, langwallend über ihre Schulter, die Schulter entblößt. Man sieht viel von der Haut. Also ne, im Vergleich zu der viktorianischen Zeit damals, was man sonst von der weiblichen Haut gesehen hat, in der Öffentlichkeit nämlich nichts. Und das ist so dieses, wo man auch sieht, der Betrachter dieses Bildes, das ist ein männlicher Betrachter und er sexualisiert diesen Frauenkörper. Es ist eine große erotische Spannung in diesem Bild. Und zusätzlich dazu dieser ganze Truth-to-Nature-Gedanke, der da auch wieder drin vorkommt. Also die Lilith ist umgeben von Blumen. Sie hat einen Spiegel in der Hand, sie betrachtet sich selbst. Und das ist eine Art und Weise, dieser Frauentypus passt nicht in das Idealbild der Frau des 19. Jahrhunderts. Dies ist eine sexuell offene Frau. Sie ist mit sich selbst, also sie ist in sich gekehrt. Sie ist überhaupt nicht dem Mann unterworfen. Im Gegenteil, also der Mann läuft da eher Gefahr, von ihr unterworfen zu werden. Entweder auf einer gefühlsmäßigen Ebene oder eben, wenn sie den Blick hebt, dass sie in ihrer verführerischen Funktion den Mann, ich sage mal in Anführungsstrichen, besiegen kann. Und im Kontext dieser Bilder von den sexuell aufgeladenen weiblichen Darstellungen kommt dann Simeon Solomon und seine Bilder zeigen schöne Jünglinge als Priester, als Engel, als Gläubige, als Menschen, die ihren Glauben ausleben oder eben als Götterfigur. Und diese Bilder sind auf einer ganz anderen Ebene lesbar. Also die gleichgeschlechtliche Liebe und auch das Hingezogensein zum gleichen Geschlecht. Der zierliche Mann, der ja auch nicht das Idealbild des viktorianischen Mannes war, des Mannes im 19. Jahrhundert. Der Mann war stark, der Mann war der, der im öffentlichen Raum repräsentiert wurde. Und also diese Bilder von Simeon Solomon sind darstellerisch so anders und machen das Ganze so spannend, das zu sehen, wie die weibliche Ästhetik von weiblichen Körpern und dieses sexualisierte Betrachten der weiblichen Körper bei ihm, auch bei den männlichen Figuren funktioniert, ist eine Lesart, die Bilder, finde ich, total spannend machen. Und auch da, wenn man sich Referenzen anguckt, die er benutzt hat, die in den Bildern rauskommen. Also es gibt Love in Autumn zum Beispiel, da sehen wir eine Engelsgestalt. Und wenn man sich den Engel anguckt, es gibt Referenzen zu dem C4 in der Geburt der Venus von Botticelli. Nur eben, wenn man diese beiden Figuren vergleicht, ist C4 ist ja eine Personifikation eines Windes. Das ist der Venus in dem Moment an Land weht. Und bei ihm ist aber durchaus, das ist ein idealer Menschenkörper, männlicher Körper, stark, muskulös, in der Bewegung. Also er ist dieser Wind und er ist die Kraft des Windes. Und wenn man sich diesen Engel anguckt zu Love in Autumn, wir haben da so viele bildliche Referenzen. Also man hat diesen wehenden Stoff, man hat die Flügel und gleichzeitig ist aber dieser Engelkörper bei Solomon fragil und das ist nicht der aktive Wind wie bei Zephyr, er ist dem Wind ausgeliefert. Also er bewegt sich in einem Herbststurm an einem Küstenweg entlang, so wie es aussieht. Und selbst seine Flügel werden vom Wind bewegt. Also da ist nichts, was dem Wind irgendwie an Stärke entgegengesetzt werden kann oder in dem Moment entgegengesetzt wird. Es ist ein männlicher Körper, der dem Ideal des männlichen Körpers in dieser Zeit widerspricht. Und für mich war das der Grund, mich mit diesen Männlichkeitsbildern zu beschäftigen. Einmal dieser Diskurs der Sexualität damals, weil Homosexualität, den Begriff benutze ich jetzt, den gab es damals nicht, war in dieser Zeit nicht existent, / verboten. Also es gab natürlich, es gab diese Szene, nenne ich das jetzt mal, natürlich, es gab die sogenannten Molly Houses, wo sich Männer getroffen haben. Teilweise haben sich die Männer verkleidet als Frauen. Und es war eine, ja, ich sage mal, es war eine Szene, die im viktorianischen England durchaus existent war. Aber niemand wusste davon, niemand hat davon gesprochen. Es war ein absolutes Tabuthema, genauso wie die Sexualität bei Frauen. Frauen hatten keine Sexualität. Die haben sich fortgepflanzt, das ging aber alles vom Mann aus. Der Mann war der sexuell Aktive, das war ja auch in Ordnung, das war auch so gewollt. Frauen waren das nicht, die waren sexuell passiv, die waren überhaupt in ihrer ganzen gesellschaftlichen Rolle eher passiv, bis auf die Tatsache, dass sich dieses Bild halt damals in der Zeit geändert hat. Und dann Kunst zu haben, wo diese ganze Passivität auf den Mann projiziert wird. Ich denke, dass das damals in der Zeit für die Betrachter auch, ja, das, die haben da, ich glaube, man konnte das damals erkennen und man hat das auch sehen können, dass hier ein Umbruch stattfindet und dass das irgendwie auch vielleicht nicht ganz unproblematisch ist, weil eben der Mann so verweiblicht, / verweichlicht dargestellt wird. Aber ästhetisch bewegt sich Solomon ja auch immer noch im Bereich dieser Pre-Raphaelite Truth to Nature. Also es sind ja schöne Menschen, schöne Körper, ganz detaillierte Ausarbeitungen der Umgebung. Obwohl ich finde, bei Solomon gibt es eine Schaffensphase, so in der zweiten Hälfte seiner Schaffensphase, wo die Bilder weicher werden. Also ich würde nicht sagen, es löst sich auf, aber es wird noch mystischer irgendwie. Also seine Figuren werden auch immer mystischer. Und deswegen war für mich damals Solomon ein so spannender Künstler in der Gruppe dieser Präraphaeliten, weil er gehört definitiv dazu. Er war auch ein Bekannter von Rossetti. Deswegen glaube ich auch, und deswegen ist auch davon auszugehen, dass er die Bilder von Rossetti kannte und die auch gesehen hat und sich damit beschäftigt hat und diese Darstellungsweise von Frauen zum Beispiel auch kannte und gesehen hat und sich wahrscheinlich auch mit Rossetti darüber ausgetauscht hat. Ich würde davon ausgehen. Und das Wissen, was er durch die Mitgliedschaft in diesem präraphaelitischen Kreis, nenne ich es jetzt mal, ich nenne es nicht mal Brotherhood, weil damals in der zweiten Phase würde ich es eher Pre-Raphaelite Circle nennen, weil sich das ja auch nochmal ausgeweitet hat. Und er konnte das Wissen, was er durch Rossettis Kunst und auch das der anderen Mitglieder der PRB damals aufgefasst hat, konnte er das nutzen. Natürlich auch mit der Kunst, die er sonst kannte. Er ist ja auch gereist. Er war in Italien, hat dort auch die italienische Kunst gesehen. Und das war für die neue Darstellung, ich nenne es mal neue Darstellungsweise von männlichen Körpern in der englischen Kunst, war das, ich weiß nicht, ob man sagen kann, revolutionär, aber es war auf jeden Fall was Neues und etwas, was ich denke, was für viel Diskussionen gesorgt hat. Also auch da war es. Ne? Er hatte natürlich seine Fürsprecher, er hatte auch seine Kritiker, aber ich finde es immer noch sehr spannend, wie dieser Switch von, ich meine, Switch of Sexes oder Switch of Sexuality, wie man es jetzt auch lesen mag, wie das in diesen Bildern funktioniert. Und das macht diesen Künstler für mich so unglaublich spannend, weil man auch seine persönliche Geschichte da halt auch immer wieder ein bisschen mit reinlesen kann.
Die Motive der PRB, das sind ja viele biblische oder antik-mythologische Themen, die waren ja auch zur damaligen Zeit schon verbreitet und etabliert und bekannt. Hat man also da was Altes genommen, um seine neuen Ideen und neuen Techniken darstellen zu können?
Schon. Ich denke, man hat, also ich meine, biblische Themen, auch wenn man sich die biblischen Bilder oder die Historiengemälde, die Gemälde mit biblischem Kontext von früheren Bildern anguckt, auch da ist ja die Symbolkraft von Objekten, von Elementen in den Bildern ist ja stark. Das funktioniert aber nicht, wenn man alles idealisieren möchte. Und ich meine, ich hatte ja schon gesagt, das war die Thematiken in der englischen Kunst. Es gab zwar Historienmalerei, aber es wurde darauf geachtet, dass halt alles besser als die Natur war. Und es ging immer um das ganze Idealisierte. Und ich glaube, dass bei den Präraffaeliten diese Konzentration, Rückbesinnung auf die Symbolhaftigkeit und die Symbolik in Bildern, dass das in dem Sinne vielleicht auch wieder was Neues war. Und man hat sich ja auch in der Arbeitsweise an die Arbeitsweisen der Künstler vor Raphael orientiert. Also man hat ja zum Beispiel die Bilder in Abschnitten gearbeitet und es wurde immer wieder neu grundiert mit Weiß, bevor dann die Farben aufgetragen wurden, was die Farben brillanter gemacht hat. Und es war eigentlich, es ist ja ein Revival der Zeit vor Raphael und der Kunst der Zeit vor Raphael. Ich meine, man kann das vielleicht ein bisschen damit vergleichen, der Vergleich mag jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt sein, aber man kann das ein bisschen damit vergleichen, wie wenn Musiksamples genommen werden und es wird was Neues damit gemacht, was die Generation in dieser Zeit versteht und sich aber auch, wenn sie möchte, damit auseinandersetzen kann. Was Neues mit etwas Altem kreieren und dazu Versatzstücke benutzen, die schon existent sind und daraus was Neues zu machen, um weiterzugehen. Ich finde, dass die Präraffaeliten Altes genutzt haben, um es neu aufgelegt haben, hat dazu geführt, dass die Kunst sich im Endeffekt weiterentwickeln konnte und musste. Weil es gab ja dann auch den Kontext mit dem europäischen Festland. Und das hat sich ja auch weiterentwickelt. Und da wollte England nicht hinterher sein. Also ich glaube, das war ein Zahnrad, das nötig war oder einfach nur logisch war. Ich glaube, die Zeit der Entwicklung, wo so viel Neues, eigentlich jeden Tag irgendwas Neues passiert ist, war es für die Kunst eine logische Entwicklung, dass durch das Besinnen auf was Altes, was Neues entstanden ist.
Neben den schon erwähnten biblischen und mythologischen Motiven hat die PRV sich auch noch gerne mit Shakespeare auseinandergesetzt. Und im Vorgespräch hast du erwähnt, dass da ein Bild zu deinen absoluten Lieblingen gehört, nämlich die Ophelia. Erzähl doch auch gerne was von diesem Gemälde.
Wenn man sich das anschaut, und ich würde das auch wirklich empfehlen, sich das mal genau anzuschauen, auch gerne mal reinzuzoomen. Das Bild hat so eine unglaubliche Tiefe. Das schreit ja quasi dieses Drama dieser Figur. Also das lebt dieses Drama. Und man sieht diese junge Frau im Wasser liegen. Man weiß im Moment nicht, wenn man sie sich ansieht, sie könnte noch leben, sie könnte aber auch gerade eben ihren letzten Atemzug gemacht haben. Und das ist so eine intensive Auseinandersetzung mit dieser Figur Ophelia, deren Dramatik ja, also wenn man das Stück kennt, es ist eine so dramatische Figur. Und dieses Bild in der ganzen Truth to Nature, ne, wir haben ja auch wieder unheimlich viel Pflanzensymbolik drumherum. Wir haben unheimlich detailliert ausgearbeitet, dieses gerade im Vordergrund, ne, dieses Schilf, was ja den Rock von Ophelia nochmal aufnimmt und wo Ophelia schon beginnt, ein Teil dieses Sees zu werden, in dem sie stirbt. Also dieses, ne, das Aufsaugen der Figur in die Natur, in der sie ja stirbt. Also sie bringt sich ja selber um vor Verzweiflung und vor, es ist Wahnsinn, man weiß es nicht. Also man kann ihr auch Wahnsinn unterstellen, aber ich denke einfach, dass die Verzweiflung und die Verzweiflung so groß ist, dass einfach der Lebenswille nicht mehr da ist. Und dann wird diese junge Frau eins mit der Natur im Tod. Also wenn man noch mal eben kurz auf die Rolle der Frau oder dieses Bild der Frau und auch die sexualisierte Frau eingeht, wäre Ophelia ein Beispiel der Femme fragile zum Beispiel, also das genaue Gegenteil der Femme fatale, nämlich die Frau, die passiv ist, die schwach ist, die kränklich ist, dem Tod geweiht. In Ophelias Fall ist es tot, also es ist die tote Geliebte für den Betrachter, deren erotischer Reiz aber immer noch bleibt. Sie ist ja immer noch schön im Tod. Und das ist sowas, wo ich auch finde, wo die Kunst der Präraphaeliten was sehr Poetisches bekommt. Dieses Poetische in Bildern passt ja auch dazu, dass die Präraphaeliten selber, Dante Gabriel Rossetti zum Beispiel, selber Gedichte geschrieben haben und sich auch damit beschäftigt haben. Es gab ja auch die Zeitschrift quasi, die Präraphaeliten rausgebracht haben, die auch als Manifest der Präraphaeliten angesehen wird, in dem unter anderem eben auch Aufsätze und Gedichte der Mitglieder drin war. Also die Lyrik und poetische Texte waren den Präraphaeliten nicht fremd, sowohl als Lesende als auch als Selbstproduzierende. Und daher finde ich, dass man sich mit Shakespeare zum Beispiel befasst, der ja einer der großen Dichter Englands war und immer noch ist, der ja auch viele mythische Themen durchaus in seinen Gedichten verarbeitet hat. Das ist gar nicht abwegig, dass die Präraphaeliten ihn zum Beispiel auch als Quelle für Bildthemen, zum Beispiel Ophelia, hergenommen haben, weil man einfach ihre Arbeitsweise und ihre Richtlinien da umsetzen konnte. Und man sieht das ja an der Ophelia. Es ist eine Truth to Nature. Es ist ein durch Symbole erzählendes Bild und ein Bild, in dem auch durch die ganzen symbolischen Elemente die Gefühle dieser Frau dargestellt werden. Also wenn man sich die Symbolhaftigkeit der Pflanzen anschaut, dann ergibt das Ganze einen kompletten, also es ergibt alles einen Sinn und es ergibt diese Figur der Ophelia, es gibt ihr die Tiefe und es gibt auch ihrer Situation, in der sie sich da befindet, geistig, gefühlstechnisch, gibt es alles einen Untergrund und eine Untermauerung durch dieses Truth to Nature, also das detailgenaue Beobachten und Nutzen der Natur und Abbilden der Natur. Und von daher finde ich, also Ophelia ist eins der, ich würde sogar fast sagen, der schönsten und poetischsten Bilder der Pre-Raphaelite Brotherhood. Es gibt viele, aber auch um eine persönliche Wertung da reinzubringen, es war für mich immer eins der schönsten und intensivsten Bilder. Also intensiv würde ich vielleicht sagen, es ist ein sehr intensives Bild, auch für den Betrachter. Selbst wenn man sich wenn man nicht genau weiß, welche Pflanze, welcher Teil, welches Symbol hat und für was steht, man sieht immer noch im Zentrum diese Figur und ich finde, man leidet mit ihr. Man sieht, wie verzweifelt sie ist. Man sieht ihr das an und man hat die Möglichkeit, als Betrachter mitzufühlen. Und auch das ist was ich bei der Kunst der Präraphaeliten immer spannend finde. Die Gefühle des Betrachters sind auch immer irgendwie mit in den Bildern dabei und wahrscheinlich, also ich würde sagen, sie sind auch gewollt. Also die Bilder sollen auch beim Betrachter Gefühle hervorrufen, die nicht nur Erstaunen und Verwundern sind und Zufriedenheit, dass die Kunst so schön ist. Und ne, es ist viel mehr, es geht auch für den Betrachter tiefer.
Du hast schon erwähnt, dass die PRB mehrere Schaffensphasen hatten. All good things must come to an end. Wann endet deren aktive Phase, aber auch, was haben sie ihren Zeitgenossen und den nachfolgenden Künstlern und Künstlerinnen in England an Ideen, an Material mitgegeben?
Also 1905 ist Solomon verstorben und zeitlich befinden wir uns da jetzt im 20. Jahrhundert. Ah, wann hat die Zeit der Präraphaeliten geendet? Ich finde das immer schwierig. Weil natürlich irgendwann sind die Gruppenmitglieder nicht mehr da. Aber ich finde, dass man auch heute noch immer immer wieder so Elemente und ich nenne es mal Ausbrüche und oder Eindrücke sieht, wo man die Pre-Raphaelites auch wieder findet. Und ich persönlich möchte eigentlich nicht, dass diese PRB geendet hat, weil ich das nicht an den Personen an sich festmachen möchte. Natürlich, das hat dann irgendwann ein Ende, aber ich finde, ich würde hier gerne von diesem Mindset in der Kunst ausgehen. Also, was die Präraphaeliten, was du ja gerade gesagt hast, was haben die hinterlassen? Was sie hinterlassen haben, meiner Meinung nach sehr wichtig, ist der Blick für die Natur, das Beobachten der Natur und aber auch dieses wahrheitsgetreue Wiedergeben der Natur. Also ohne diesen idealisierten Gedanken wie auffassen zu wollen, weil natürlich Künstler tendieren, weiß ich nicht, aber es ist schon öfter so, dass Kunst schöner ist als das, was man wirklich sieht. Aber so gerade, was das angeht, ist auch in der heutigen Kunst immer noch teilweise dieses Beobachten der Natur auf jeden Fall vorhanden. Und, also ich meine, das ist wahrscheinlich nicht nur PRB, aber das ist was wir sowohl in der PRB als auch eben in der Zeit vor Raphael finden, dieses wahrheitsgetreue Darstellen von Menschen haben wir auch heute noch. Also die Kunst hat sich weiterentwickelt, es kamen neue Medien dazu. Aber wir haben immer noch, gerade im Bereich der Porträts, der auch in der Landschaftsdarstellung, also das naturgetreue Darstellen gibt es bis heute noch. Obwohl man heute, denke ich, wieder eine leichte Tendenz dazu hat, eher zu arbeiten wie damals in der Royal Academy. Also, dass man besser und schöner wird als die Natur. Weil, also ich meine, wer kennt das nicht? Ne? Man legt noch einen Filter drauf, um noch ein bisschen glatter zu sein. Und man will auch von Porträtartists vielleicht nicht immer das wirkliche Bild von sich, sondern ein Bild, was repräsentativ ist. Aber das würde ich mir halt wünschen, dass wir uns noch mal ein bisschen mehr auf diese Truth to Nature besinnen, gerade auch in Zeiten von KI. Und da spricht jetzt die Illustratorin aus mir. KI ist, glaube ich, genau das, was dieses Truth to Nature ad absurdum führt, vielleicht, weil es ist schon schöne Kunst, ich nenne es nicht Kunst, nein, es sind schöne Bilder, die KI produzieren kann, aber es ist alles zu schön. Es ist zu schön, es ist nicht mehr natürlich und da geht viel, viel, viel von Kunst verloren. Und ich glaube, würden heute nochmal solche Leute wie Dante Gabriel Rossetti oder Millet existieren, wären die heute nochmal da und würden sehen, was KI für in Anführungsstrichen Kunst macht, würden sie sich wieder dagegen stellen und würden nochmal anfangen, wieder so zu arbeiten wie zu Zeiten vor Raphael. Also ich glaube, es wäre möglich, mit unseren heutigen Mitteln auch nochmal so etwas Ähnliches wie die PRB im Geiste zu schaffen.
Weil KI ja ist auch mehr dieses More of the Same.
Es ist total.
Es ist ja quasi der Remix aus existierenden Bildern. Und es ist nichts genuin Neues und der Geist der PRB war schon, wir wollen was Neues schaffen, auch wenn wir in die Zeit vor Raphael zurück wollen.
Ja, also wie gesagt, KI ist eigentlich, das ist jetzt ein bisschen plakativ, aber KI ist die Royal Academy. Sie nimmt das, was da ist, setzt es zusammen und hat hinterher ein Bild, aber nur mit dem, was schon da war. Und nochmal aufpoliert und schöner. Und da hat man dann die Möglichkeit, als zum Beispiel Künstler, digital oder traditionell, vollkommen egal, als Künstler dagegen zu stehen und zu sagen, ich kann das auch, aber ich habe die Möglichkeit, echter zu sein. Und das war, denke ich, auch das, was die Präraphaeliten wollten. Sie wollten echter sein als dieses idealisierte Bild der Kunst, das damals existierte. Thank you.